Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes, grüß dich.
Hey, Reinhold. Kurze Frage. Wann hast du dein Informatikstudium begonnen?
Hiermit ende die Folge. Das sind immer so Fragen, da endet eine Folge ganz schnell. Ja, ich bin alt.
Also bei uns ist es bei beiden schon, glaube ich, länger her.
Ja, es ist schon eine Weile her. Also im coolen Jahr 2000 begann das Ganze.
In den coolen, ja klar, in den coolen Jahren. Natürlich.
2000.
Es ist bald wieder Oktober.
Ja.
Und im Oktober fängt wieder das neue Semester an.
15. Oktober, so war das bei uns, bei der Uni damals.
Kommt immer drauf an. Also bei uns ist es tatsächlich zum Anfang Oktober direkt, gleich die erste Oktoberwoche. Genau. Aber wir haben eine Höreranfrage bekommen, tatsächlich ist nicht von mir, die gesagt hat, hey, wir sollten mal eine Folge drüber machen. Was ist denn bei so einem, ich meine, Informatikstudium allgemein, aber vielleicht halt auch in Bezug auf Cybersecurity, was sollte man denn da mitbringen und was soll man da können, um so ein Studium erfolgreich zum Ende zu führen? Und da würde ich gern mit dir ein bisschen drüber reden.
Ja, finde ich super. Finde ich total gut, weil es ist tatsächlich schon einige Jahre her. Und ich überlege mir so, was war denn bei mir damals so das Ausschlaggebende oder die Motivation, dann Informatik zu studieren? Also ich würde sagen, da könnten wir schon anfangen, ne? Also nicht nur so, ja, was habe ich fachlich drauf oder so, was habe ich da schon gemacht, sondern eher so, was ist auch meine Motivation?
Was war denn deine Motivation damals?
Also es gibt zwei Versionen.
Die du deinen Eltern erzählt hast damals. Oder wie? Und die. Ich möchte beide natürlich hören.
Also es haben bei mir zwei Sachen zusammengespielt tatsächlich. Das eine war, dass ich mit Computern schon, also da hatte ich einfach schon immer Lust drauf. Ich habe mir so Computerzeitschriften dann auch abonniert und immer geguckt, was so die neuesten Speicherbausteine können und was die beste Festplatte ist und Tests und Tests und Tests gelesen und selber Rechner zusammengebaut. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Also war so eine krasse Motivation und habe dann Freunde gehabt, die auch daran Spaß hatten und dann hat man das halt zusammen besprochen und das so wurde dann halt, das ist ein sehr intensives Hobby, sagen wir mal so. Und mit Software ging es dann auch irgendwann los. Ich habe irgendwann für unseren Abi-Jahrgang habe ich dann so eine Homepage programmiert, sagen wir mal so. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Hätte ich da noch ein bisschen weitergemacht, hätte ich das Facebook erfunden, bevor das Zuckerberg gemacht hätte, weil ich dann schon an solchen Features dran war. Aber irgendwann war dann eben das Abi zu Ende. Das heißt also, ich habe einfach viel meiner Zeit damit verbracht, weil ich natürlich auch andere Sachen gemacht habe. Und dann war aber auch der Aspekt, ja, und das ist jetzt die Version, die auch mit dazu gehört war, ja, es war dann halt so ein Freundeskreis und es war so eine Gruppe, die da einfach in diese Richtung dann ging und dann war so das, ja, okay, die anderen bewerben sich auch da, ja, dann bewerbe ich mich halt auch da, brauche ich mich nicht groß umgucken und ja, das wird schon und es ist auch nahe dran, ja, es war jetzt nicht so weit entfernt von meinem bisherigen Wohnort und fand ich auch immer ganz nett, Ulm. Also, es haben auch solche Aspekte ein bisschen reingespielt, ja. Ja. Ich war jetzt nicht der sich super krass umgeschaut hat und was ist die beste Uni für den und den Studiengang und was könnte ich sonst noch tun, sondern es war dann so, ja okay, das ist einfach das Naheliegendste. Ich habe Spaß dran, ich bin motiviert für dieses Thema und ja, meine Kumpels machen es auch.
Also du hast tatsächlich mit Leuten studiert, die mit dir zusammen Abi gemacht haben
auch? Ja, genau.
Ah,
ja, ja. Krass. Ja, da waren ein paar dabei, ja.
Also ich war aus meinem Abi-Jahrgang, ich glaube, wir waren schon viele, ich glaube 120 waren wir und ich war da allein bei mir im Studium am Anfang.
Das war Bayern, ne?
Ja.
Da machen die Leute was anderes.
Ich habe in der wunderschönen mittelfränkischen Stadt Erlangen studiert.
Ah, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, also mir ging es ähnlich wie dir. Ich hatte quasi auch, glaube ich, schon eine solide Basis an dieser praktischen Seite, also genau wie du, Hardware gebaut, gebastelt und auch programmiert viel in meiner Freizeit. Damals, ja, ich habe mit Basic angefangen, Pascal, Delphi und später dann PHP tatsächlich, aber das erzähle ich meistens nicht.
Ja, damit muss man offen umgehen.
Und dann, genau,
ist meine dunkle ASP. Vergangenheit.
Oh, das ist noch schlimmer. Okay.
ASP ist noch schlimmer, definitiv. Aber PHP ist cool, mein Gott.
Also mittlerweile geht's tatsächlich. Ja. Es hat ein ganz schönes Stigma noch. Das war damals schon ziemlich schäbig. PHP 3 war das noch. aber das konnte ich alles schon und davon, das Einzige, was ich im Studium gebraucht habe, waren aber C. C programmieren konnte ich schon, als ich angefangen habe.
Jetzt gibt man aber einen falschen Eindruck, finde ich. Jetzt müssen wir aufpassen, weil ich finde, mir ist auch ganz wichtig zu betonen oder zu sagen, ich habe auch mit vielen das Studium begonnen, die ich dann auch kennengelernt habe und so weiter, die hatten vorher nichts mit Computern zu tun.
Ja.
Natürlich sind dann auch einige getroppt, ne, sind dann halt raus nach 1, 2, 3 Semestern oder so, weil sie halt gemerkt haben, okay, das ist nichts für sie. Auf der anderen Seite haben einige dann auch dort einfach sich entwickelt entsprechend und sich vertieft. Also was ich damit sagen will, ist, man muss nicht von vornherein schon an irgendwas rumgebastelt haben oder Software entwickelt haben, um sich für dieses Studium zu entscheiden.
Nee, aber es hilft. Das muss man auch ehrlich sagen. Ja. Und man muss auch ehrlich sagen, es gibt heute viel mehr Möglichkeiten, sich dieses Wissen in seiner Freizeit anzueignen, als zu unserer Zeit. Ja, keine Ahnung, YouTube-Tutorials oder Tutorialseiten, die einem Programmieren beibringen. Gibt es so viele.
AI.
Jetzt zum Beispiel, ja. Nee, aber es stimmt. Also für Programmieren lernen ist es echt ganz cool. So Anfängerfragen kann der einem schon beantworten. Also es gibt schon viel mehr Werkzeuge und es hilft schon. Es nimmt ein bisschen den Druck raus. Also klar, man muss da nicht super duper sich auskennen, aber je mehr man sich auskennt, umso leichter tut man sich. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Wie viele Leute waren denn bei dir Erstis?
300.
300, ah ja. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir waren es auch so um den Dreh.
Und am Ende waren es, glaube ich, dann noch, naja, also so nach 2, 3 Semestern waren es dann irgendwie nur noch ein Drittel davon oder so. Also es war dann schon ziemlich hart, die Abbruchquote.
Ja, es hat sich ja auch verlaufen. Man konnte ja bei uns noch unterschiedlich lange studieren. Ich glaube, bei uns waren es dann so 60 oder so, die fertig gemacht haben.
Also gut, aber gehen wir mal ein bisschen spezieller Richtung Cybersecurity, oder? Mhm. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie würde ich das denn machen? Ich glaube, damals gab es noch gar nicht solche Studiengänge, oder? Also Sicherheit oder sowas.
Genau.
War also halt ein Teilaspekt von der Informatik, ne?
Ja, also als wir studiert haben, gab es keine dedizierten Cybersecurity-Studiengänge. Das ist jetzt anders. Mhm. Also das gibt es an vielen Hochschulen, an vielen Universitäten. Es gibt natürlich, sag ich mal, die klassischen Universitäten, die weltbekannt sind im Cybersecurity-Bereich. Und es gibt Hochschulen wie die DHBW Mannheim, an der ich Professor bin, die eben da auch eine Ausbildung machen. Man kann also, wenn man wirklich Cybersecurity studieren will, sich ganz gezielt an so eine Hochschule bewerben, um dann eben Informatiker zu werden, mit aber einer Fokusrichtung Cybersecurity. Also man lernt dann halt Sachen über Kryptologie intensiviert, über digitale Forensik, über Penetrationstesting, über Netzwerksecurity, über Kryptoanalyse, solche Sachen.
Macht, glaube ich, auch Sinn, weil es einfach so wichtig geworden ist. Aber was mache ich denn dann weniger? Also wir haben Informatik studiert, hatten auch jetzt keine Langeweile. Was macht man denn dann weniger als zum klassischen Informatikstudium?
Naja, ich würde sagen, zum Beispiel weniger ist Zeit für Web-Engineering, Datenbanken, sowas. Da haben wir zum Beispiel weniger Stunden als vergleichbare Studiengänge. Ja, also so, sage ich mal.
Wie ist es mit der Mathe?
Nee, Mathe ist überall gleich. Ja, an jeder Hochschule quasi. Mathe wird immer eigentlich 4 Semester lang gelehrt, oder? War bei dir dann damals auch schon so?
Ja.
Ist bei uns auch so. Und das Mathe-Programm ist eigentlich überall identisch, egal welche Studienrichtung, egal an welcher Hochschule man es studiert. Und da muss man halt auch ehrlich sagen, Mathe ist für viele so ein Make-it-or-break-it-Fach. Ja, also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Und ich würde aber sagen, der große Unterschied kommt an der Hochschule dadurch zustande, wie das Mathe-Lernen unterstützt wird. Also gibt es da aktive Tutorien? Wie sind die Übungen ausgestaltet? Weil meiner Erfahrung nach lernt man die Mathematik eher in den Tutorien und in den Übungen. Also als in der Vorlesung rein. Ja, ja, es gibt auch Vorlesungen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir hatten einen Prof vorne, der hat irgendwie 6 Tafeln vollgeschrieben pro, ja genau, und da nimmst du nicht so viel mit. Das ist auch bei uns anders, würde ich sagen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die Mathe-Vorlesungen in so einer Hochschule, bei der so die Kursgröße nur 30 Leute sind statt 300, das ist schon sehr anders. Und da kann man auch einfach während der Vorlesungszeit schon viel mehr mitnehmen. Also man kann das ein bisschen steuern, je nachdem, wo die Präferenzen sind. Es ist aber natürlich schon von Vorteil, dass man sich in Mathe schon auskennt. Also wenn, sage ich mal, die Grundhaltung ist, ich hasse Mathe, ich finde das irgendwie kacke, dann ist auch ein Cybersecurity-Studiengang vielleicht nicht so geeignet, weil Kryptologie und Kryptographie ist halt quasi pure Mathematik, wenn man sich es genau anschaut. Das soll jetzt niemanden abschrecken. Das ist jetzt auch nicht die schwerste Mathematik, sage ich jetzt mal. Es ist halt, sage ich mal, das Handwerkszeug. Ich kann auch nicht Fliesenleger werden und sagen, ich finde aber Mörtel voll eklig. Ja, naja.
Ist es immerhin die passende Mathematik? Weil weißt du, was bei uns damals halt auch war? Es war ja die Vorlesung zusammen mit den Mathematikern. Ne? Also die Grundlagen quasi das im Grundstudium. Klar, die hatten dann noch mehr andere Vorlesungen, aber ich glaube nicht, dass man so viel von den Inhalten, die wir da gelernt haben, dann tatsächlich auch nochmal später ja, in den informatikspezifischen Fächern gebraucht hat. Natürlich, viele Grundlagen, die dort sind, sind wichtig, aber also sobald es um Algorithmen geht, Komplexität und so weiter und so fort, aber ja, viel war auch dabei, was du später einfach wirklich nicht gebraucht hast.
Also ich meine, es ist immer so, dass bestimmte Mathematik gelehrt wird, die jetzt zum Beispiel keinen Cybersecurity-Bezug hat, zumindest nicht direkt. Ja, also Differentialgleichungen gehören halt zu einer höheren Mathematik dazu und die haben jetzt keine direkte Anwendung auf Cybersecurity. Aber ich sag mal, die ganze grundlegende Mathematik, also Galoisfelder, Zahlentheorie, lineare Algebra, ich kann es nur von uns zum Beispiel sagen, bei uns ist der Mathematikdozent, den ich sehr, sehr schätze, super kompetenter, super netter Professor, der unterrichtet gleichzeitig auch die Einführung in die Kryptologie. Ja, also der weiß genau, was die für die Kryptologie brauchen und der unterrichtet Mathe und Kryptologie gleichzeitig. Und das ist natürlich super gut, weil der versteht, wo die hinwollen, quasi das Perspektivische und kann das dann auch zielgerichtet so lehren und vermitteln. Also ich finde es mega cool.
Wie gehe ich da eigentlich vor, wenn ich gerade bei euch an der DHBW studieren will? Das ist ja so, das ist ja dann dual, das heißt also mit einem Betrieb zusammen. Bewerbe ich mich da vorher bei einem Betrieb oder wie funktioniert das?
Genau, also bei einem dualen Studium allgemein soll jetzt auch keine DHBW-Werbeveranstaltung werden, aber da ist es allgemein so, dass man sich bei einem Ausbildungsunternehmen bewirbt, muss man auch zeitnah machen. Also so Cybersecurity-Plätze sind alle relativ früh ausgebucht. Jetzt sind die Plätze für 2025 schon ziemlich weg, sage ich jetzt mal. Ja, also muss ich da auch frühzeitig drum kümmern. Und dann hat man ein ganz normales Bewerbungsgespräch und kann da seinen dualen Partner, seinen zukünftigen, von seinen Qualifikationen überzeugen und sagen, ja, wir wollen das zusammen machen. Und dann dauert die Sache 3 Jahre, der Ausbildungsvertrag. In der Regel möchten die dualen Partner ihre Studierenden am Ende übernehmen, aber es ist auch keine Pflicht, bei dem Unternehmen dann zu bleiben, sage ich mal, wenn es nett passt. Ja, merkt man ja vielleicht auch dann im Laufe der Praxisphasen, ob das was Längerfristiges ist oder nicht.
Und gibt es dann eigentlich auch noch ein Bewerbungsgespräch dann mit euch dann von der DHBW oder ist es nur mit dem Ausbildungsbetrieb?
Der Ausbildungsbetrieb wird bei uns zugelassen, also wenn man ausbilden will, kann jeder bei uns ausbilden, dann wird ein Zulassungsgespräch geführt, da wird quasi, sag ich mal, abgeklopft, ob der Betrieb in der Lage ist, eine grundsätzliche Informatikausbildung zu begleiten, ja, ob da die Leute von der Betreuung her kompetent sind, ob die ein Curriculum haben, das sich deckt mit den Inhalten, die im Studium auch stattfinden und dann dürfen die im Endeffekt, sag ich mal, schicken, wen sie wollen. Wir geben da aber schon immer den Hinweis, dass die eine gute Vorauswahl treffen sollen, weil die Vorauswahl eines Unternehmens natürlich maßgeblich entscheidend für den letztlichen Studienerfolg der Studierenden am Ende ist.
Ja. Jetzt haben wir gesagt, wäre gut, wenn man so eine gewisse Motivation hat. Klar, natürlich für dieses Thema, natürlich, ich meine, woher soll es sonst kommen, wenn man schon Qualifikationen hat im Sinne von, dass man vorher schon irgendwie in die Richtung was rumgebastelt hat, rumexperimentiert hat. Jetzt vielleicht auch speziell in Richtung Sicherheit da was gemacht hat. Gibt es Sachen, die man nicht haben sollte oder nicht tun sollte? Wem würdest du abraten von der ganzen Geschichte?
Also ich würde abraten, es zu machen, wenn man sich nur denkt, ich will Cybersecurity machen, weil man da reich wird. Ja, da kann man sicherlich reich werden. Naja, ich meine, das ist so ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, aber
wenn man Virenhersteller wird oder Antivirenhersteller, ja.
Ah ja, bei beiden kann man vielleicht reich werden. Aber ich sage jetzt mal so, reich werden kann man in jeder Ingenieursdisziplin, wenn man versteht, was man macht. Und dann ist man erfolgreich und ob das jetzt Cybersecurity oder Software Engineering oder Maschinenbau ist, ich würde sagen, da ist wichtiger, dass man wirklich sein Fach mag, weil wenn man sein Fach mag und sich damit auch beschäftigt, wird man da richtig gut drin, wird man zum Experten und als Experte hat man eigentlich nie ein Problem, einen Job zu finden. Also würde ich sagen. Aber ich finde, was bei dem Studium echt mega wichtig ist, ist gerade die Leute, die von der Schule kommen, ist dieser Wechsel in der Denke. Also, dass man sich selbst um sich kümmern muss. Ja, das fängt ja schon bei ganz vielem an. Also ich meine, für viele junge Menschen ist das die erste eigene Wohnung. Oder das ist auch was ich tatsächlich empfehlen würde, in Studentenwohnheim zu ziehen und nicht vielleicht zu Hause zu wohnen, weil man einfach viel mehr engeren Kontakt hat zu seinen Kommilitonen, viel näher dran ist an Sachen, viel näher auch an sozialen Events dran ist. Ja, wir gehen jetzt mal ein Bierchen trinken oder so. Das ist mega wichtig. Es ist mega wichtig, dass man connected mit seinen Kommilitonen, weil als Einzelkämpfer ist es viel, viel schwieriger.
Aber das kann ich auch nur empfehlen, vielleicht auch jetzt nochmal irgendwie nach Corona-Zeit. Ne? Also ich meine, war während Corona natürlich schon richtig mies. Ja, so dieses Gemeinsame und Soziale. Ich glaube, das hat sehr, sehr darunter gelitten, gerade auch für die Studenten. Aber jetzt auf jeden Fall, also kann ich alle nur ermutigen, weil Studium ist nun mal nicht nur eben die Ausbildung und dann später den Abschluss zu haben, sondern hey, ist auch Leben. Ja, ist ganz wichtig.
Es ist mega wichtig. Ja. Und es macht ja auch richtig viel Spaß. Es ist halt schon viel härter, wenn man ganz neu ist irgendwo. Aber das Ding ist ja, das geht ja den ganzen Erstis so. Die sind alle lost. Und ich meine, meinen ersten Tag. Ich weiß es noch ganz genau. Und das ist schon lang her. Aber ich weiß noch, wie ich da stand. Wie so ein, keine Ahnung. Und das ist es jetzt hier, oder wie? Und ja.
Hast du von deiner Mama noch so die Telefonnummer auf dem Arm gehabt?
Genau, auf dem Arm tätowiert. Auf dem Unterarm. Ich hatte noch nicht mal ein Handy damals. Ja, was? Ich habe noch 10 Pfennig unter meiner.
Oh Gott.
Ja, so schlimm war es nicht. Aber auf jeden Fall, dass man sich dann auch selbst organisiert und selbst um sein Zeug kümmert, das ist auch mega wichtig. Ja, also
total wichtiger Punkt.
Es wird einem nichts mehr hinterhergetragen. Und es ist halt so, teilweise sind da die Hochschulen kulant, teilweise halt nicht so. Gerade was Fristen angeht, ist es halt oft so, da darfst du nicht kulant sein als Hochschule. Das bedeutet, wenn du deine Arbeit zu spät abgibst, bist du durchgefallen. Und das ist eine sehr harte Lektion für manche Leute.
Ja, also das war für mich auch eine harte Lektion. Jetzt nicht das mit den Abgabedatümern, weil ich hatte ja eben schon den entsprechenden Freundeskreis und da hat man sich da gegenseitig so erinnert, sondern tatsächlich das selbst organisiert zu sehen, okay, ich muss mich da jetzt voll reinfuchsen. Und das sind die anderen vielleicht schon weiter oder sowas, aber ich muss mich jetzt selber hinsetzen und muss mir das jetzt aneignen. Und wenn ich es dann halt selber nicht drauf geschippt kriege, dann frage ich halt Leute oder bitte um Unterstützung oder sowas. Das war schon nochmal so ein Learning bei mir tatsächlich. Klar, natürlich, in der Schule hast du das auch, aber an der Uni ist es nochmal eine andere Nummer.
Ja. Man muss schon sehr erwachsen reflektieren, was sind meine Schwächen, wo habe ich Defizite, zum Beispiel in der Programmierung und wo muss ich mich selber hinsetzen oder vielleicht auch Lerngruppen bilden, in die Bib gehen, ja, Handy ausmachen, sich nicht ablenken lassen und sich wirklich Wissen selber aneignen. Es ist immer ganz witzig, weil ich meine, ich sage das ja auch in meiner hauptamtlichen Tätigkeit als Prof. Also der eine Satz, den ich so oft sage, ist, bringen Sie sich Programmieren bei. Das bringt Ihnen keiner bei. Es gibt eine Programmiervorlesung, ja, aber da werden dir bestimmte Sachen gezeigt. Aber lernen wirklich tust du es nur, wenn du es selber machst. Und ich rede mir dann den Mund fusselig. Ich kriege das dann auch sogar in meinen Evaluationen teilweise negativ um die Ohren gehauen. Ja, der Bauer, der sagt immer, nur bringen Sie sich's bei. Also es ist ja so leicht gesagt. Ja, aber ich meine, es bringt einem halt keiner bei, wenn man es nicht selber macht. Also ich lerne das nicht durchs Zugucken. Und das ist auch sowas, was ich tatsächlich im Studium selber gemerkt habe. Ich setze mich in eine Vorlesung rein und das wirkt alles so mega easy. Ja, also ich weiß noch, ich saß in so einer Software-Engineering-Vorlesung damals und ja klar, so ein Visitor-Pattern und so, ah ja genau, muss man so und so machen und hier ein bisschen Polymorphie und zack, zack, zack und dann ist es ganz einfach und dann setzt du dich mal selber hin und versuchst zu coden und überlegst erst, hä, wie war das nochmal und eigentlich habe ich es vielleicht nicht so richtig gecheckt, in der Vorlesung ging das alles so easy und ich krieg's jetzt nicht gebacken. Also wirklich selber machen, das ist das Einzige, wie man es lernt.
Ja, und was ich da gemerkt habe, einfach so ein Tipp, es hilft, so ein Hobbyprojekt zu haben. an dem man das dann auch verprobt und wo man selber Bock drauf hat. Sei es jetzt für einen Tennisverein oder was weiß ich was, in irgendeinem Sportverein, in dem man ist, oder für Kumpels irgendeine Plattform oder was der Geier was. Also das hilft total, wenn man was hat, was einen selber motiviert und wo man immer wieder was dran baut. Und dann kann man genau sowas verproben. Zum Beispiel, wenn es dann ums Testing geht, wie macht man die Qualitätssicherung oder eben auch Security, wie implementiere ich da eine gute Security bei meiner Web-Applikation oder so. Wenn es ein privates Projekt ist, auf das man Bock hat und vielleicht sogar noch im Nebenberuf oder sowas für jemanden macht, wo man ein bisschen Geld nebenher bekommt. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Rahmen das zum Beispiel bei einer DHBW möglich ist, aber ich als Student damals an der Uni hatte jede Menge Nebenjobs und habe hier und dort irgendwie was gemacht und es war halt dann genau eine gute Möglichkeit, um mich da zu motivieren dafür. Also das habe ich nicht so absichtlich gemacht, sondern ich habe im Nachhinein gemerkt, das hat mich natürlich motiviert. Ja. Und dann bin ich da irgendwie umgestiegen, auch in der Programmiersprache mal, weil wir dann eben Java hatten an der Uni und dann bin ich halt auf Java auch gegangen. Ja. Das hat super geholfen. Wenn du es nur aus dem Stand raus machst, kriegst halt die Aufgabe und sollst es dann machen, dann flutscht es, glaube ich, nicht so.
Ja. Ja, also ich meine, man kann sich ja auch sein Leben so viel leichter machen. Und ich sage das immer wieder gern, ich finde, Python zu können, ist halt ein Lebensskill. Und wenn man das mal kann, kann man sich so viele Aufgaben so viel leichter machen, weißt du? Also es gibt so viele Sachen, wo du, keine Ahnung, irgendwelche Daten zusammenführen musst. Und händisch wäre das mega aufwendig, aber wenn du Python kannst, dann sind es halt 8 Zeilen Python und dann macht das der automatisch für dich. Und das ist so schön, wenn man lernt, wie man sich sein eigenes Leben schöner macht, indem man programmieren kann. Und Python übrigens für Cyber Security speziell sehr gut geeignet. Ja, also das ist quasi eine der Sprachen der Wahl und übrigens für Machine Learning ja natürlich auch. Also es ist es sehr empfehlenswert, das zu können. Aber wegen Nebenjob möchte ich dich mal fragen. Also du redest von so Hiwi-Jobs, die es an der Universität häufig gibt, ne?
Ach, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Hiwi-Jobs an der Uni gemacht. Ich war Werkstudent nebenher bei Daimler damals. Ich habe meine Selbstständigkeit gehabt mit Kumpels, da so eine Firma gehabt, wo wir dann irgendwelche Netzwerke installiert haben und IP-Telefonanlagen und schieß mich tot. Also lauter so Zeugs. Bei Hermann Becker war ich und so. Also lauter so unterschiedliche Firmen. Also ich habe viel nebenher gemacht, ja.
Genau, also man muss gucken irgendwie, wo macht man seine Nebentätigkeiten. Ich glaube, so Hiwi-Tätigkeiten sind an der Uni mega einfach zu kriegen. Das gibt es bei uns zum Beispiel so gut wie gar nicht. Mhm. Aber so habe ich auch Python gelernt, war beim Netzwerk-Lehrstuhl und die haben gefragt, ja, kannst du Python? Und ich kann das zum damaligen Zeitpunkt also sauschlecht, muss ich sagen. Aber ich habe gesagt, ja, ja. Und dann habe ich es mir halt richtig beigebracht, ja. Und dann auch echt coole Sachen damit gemacht. Ich glaube, man muss halt aufpassen auch, dass man richtig einschätzt, wo die Belastungsgrenze ist, weil ein Studium ist natürlich, ist natürlich eine krasse Mammutaufgabe, dass man sich da nicht übernimmt. Also
habe ich auch gemerkt. Also mit den Nebenjobs gab es dann auch die eine oder andere Situation, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt zu viel darauf, ich muss mich wieder mehr aufs Studium fokussieren.
Ja, oder sich halt einfach entscheiden. Also ich hatte auch schon Leute, die bei mir ein Studium angefangen haben und die dann, ich bin ja Studiengangsleiter, im Endeffekt kamen und gesagt haben, sie haben einen Nebenjob und der läuft voll gut und sie haben da richtig Bock drauf und sie wollen den jetzt machen und sie hängen ihr Studium jetzt mal an den Nagel. Das kann ich dann auch verstehen. Ich meine, das sind ja junge Menschen, die haben da richtig Lust drauf, die möchten sich ausprobieren. Aber man kann halt einfach manchmal nicht alles auf einmal machen.
Ja, ist richtig. Eine gute Sache, die ich damals nicht hatte, was für mich nicht ein Zeitproblem war, ich habe nie gezockt.
Echt?
Ja. Und das hatte ich, also da gab es schon so in unserem Studium gab es schon so die ein oder anderen, die da echt ein Problem damit hatten. Also die haben dann ihr Studium lieber damit verbracht, World of Warcraft zu spielen.
Tatsächlich, wollte ich gerade sagen, das war bei uns der Killer.
Brutal.
Ich habe World of Warcraft damals bewusst nie angefangen, weil ich gewusst habe, ich bin da voll empfänglich dafür. Ich habe das bis heute nie gespielt, weil das war ja damals also so eine krasse Sucht, die da rumging. So ist es.
Das ist auch tatsächlich so.
Ja. Bei uns im Studium damals gab es auch jemanden, der war super, super gut, hat mit mir auf dem Flur gewohnt und der hat dann irgendwann das Zocken angefangen, WoW eben auch, und ist da echt krass hängen geblieben drauf, weil er halt nur noch das Zocken auf dem Schirm hatte. Und da muss man echt mega aufpassen, also ganz ernsthaft jetzt.
Das ist krass, weil genau solche Geschichten gab es bei uns auch.
Ja.
Also wirklich ganz genauso, ja.
Ich meine, ich sage das immer so halb im Spaß. Ich frage meine Erstis immer, wer Factorio spielt. Ja, ist eines der Computerspiele, die ich wirklich extrem liebe. Und da kommt jetzt tatsächlich nächsten Monat, glaube ich, kommt die Extension raus, die sehr, sehr geil wird, denke ich mal. Aber da muss man echt aufpassen. Aber man muss echt aufpassen. Man muss da schon seine Prioritäten richtig setzen können und zur Not sich einfach sperren, ja.
Aber jetzt mal im Ernst, also ist Suchtprävention bei euch ein Thema an der Hochschule? Ich meine, es gibt ja eben Computersucht oder Spielesucht besser gesagt, aber es gibt ja auch noch andere Süchte und ich denke, ist doch wichtig, dass man da auch drauf eingeht als Hochschule. Gibt es da was?
Ey, bei uns gibt es ein mega cooles Service-Team. Yeah. Also SSL heißt das bei uns, Service-Team, Studium
heißt
und Lehre.
SSL?
Ja, heißt, ja, Service, Studium und Lehre. Dafür steht es, heißt es, ja, nicht Cyber Security, SSL. Und die sind wirklich super, super hilfsbereit für alle möglichen Probleme. Also wenn du, was weiß ich, gibt es ganz oft irgendwie psychische Probleme, dass du einfach mit der Situation nicht klarkommst, dass du im privaten Umfeld Schwierigkeiten hast, dass du eine Lernschwäche hast oder dass du irgendwie einen Nachteilsausgleich bräuchtest oder so. Also es gibt da wirklich die Ressourcen, aber man muss sie auch aktiv nutzen. Ja. Also es gibt diese Anlaufstellen, aber man muss halt auch hingehen und das einfach offen ansprechen und dann wird einem auch geholfen. Ich finde es als Studiengangsleiter immer ganz schlimm, wenn Studierende irgendwie ganz spät kommen, ja, nachdem sie quasi schon, sage ich mal, beim Drittversuch angelangt sind und dann sagen, sie leiden zum Beispiel seit Monaten oder Jahren schon unter depressiven Stimmungsschwankungen oder so, weil da ist der Handlungsspielraum viel kleiner, als wenn man das frühzeitig adressiert und dann überlegt, okay, wie können wir da Druck rausnehmen, wie kann man die Situation in Summe verbessern? Also kommunizieren und aktiv das selber in die Hand nehmen, das ist halt eine der Aufgaben, die man als Student schon hat, ja.
Total, ganz wichtig. Also holt euch Hilfe, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Die Angebote sind da, also ja, in Anspruch nehmen auf jeden Fall. Dafür ist es da, ja.
Und jetzt, um das Thema wieder ein bisschen zu wechseln, also ja. Angebote in Anspruch nehmen heißt schon auch, halt in die Vorlesung gehen, ne? Also,
das ist auch noch.
Das, ja, naja, ich sage jetzt mal so, ne? Es ist ja nicht überall Anwesenheitspflicht. Das Landeshochschulgesetz hat da eine ganz eindeutige Meinung dazu, aber die Studierenden interpretieren das, sage ich mal, durchaus unterschiedlich. Aber für den Studienerfolg ist natürlich die Teilnahme an den Vorlesungen super wichtig, insbesondere, weil da natürlich die Nuggets gedroppt werden, was in der Klausur drankommt. Also buchstäblich, jedes Mal, wenn ich in meiner Vorlesung sage, ja, übrigens, das wäre auch eine schöne Klausurfrage. Dann ist das eine Klausurfrage. Ja, also, oder war eine zumindest mal, ja. Und dass man da teilnimmt und nicht nur teilnimmt und es sich berieseln lässt, sondern sowas aufschreibt und natürlich idealerweise mit seinen Kommilitonen auch teilt oder auch mit den Vorjahrgängen teilt. Was haben, ne, gibt es da vielleicht Probeklausuren oder da Datenaustausch? Also aktiv teilnehmen ist wirklich ein Erfolgsschlüssel.
Das war bei uns aber ganz anders in den Fächern damals. Also, weißt du, wenn 300 Leute im Audimax sind und der Prof vorn oder der Dozent vorn eben echt wirklich nur seine 6 Tafeln vollschreibt oder irgendwie 12 dann am besten noch und der dir überhaupt nichts vermittelt in dem Moment, wo es wirklich so egal ist, was der da vorne macht. Du verstehst es nicht, du kapierst in dem Moment nicht, du kannst dich überhaupt nicht reindenken. Im Prinzip liest der nur ein Skript ab und du musst es alles selber nochmal machen, ja. Und das eigentliche Wissen, wie du es gesagt hast, kriegst du dann erst im Tutorium vermittelt. Ja.
Aber im Tutorium sind halt auch die Übungsgruppengrößen deutlich kleiner. Da hast du dann auch wieder so 30 Leute, da kannst du Fragen stellen. Das ist, würde ich sagen, auch der große Vorteil von so einer Hochschule, wo du, sag ich mal, eine Klassengröße von 30 Leuten hast, gegenüber halt einer Uni, wo du einfach reingeworfen wirst und dann heißt es, und jetzt schwimm mal. Also muss man für sich halt wissen, was da einem lieber ist.
Ja. Du, ich habe mal eine ganz allgemeine Frage, und zwar gibt es gerade im Bereich Cybersecurity eigentlich auch so nicht staatliche Bildungsdienstleister, also wo man dann neben einem Studium, keine Ahnung, an der Privatuni macht oder so, also nicht staatlich?
Also es gibt Dienstleister, die bestimmte Zertifikate ausloben, also der CH zum Beispiel, der Certified Ethical Hacker, oder die ISC2 jetzt heißt, die irgendwelche Zertifikate hat, aber das ist jetzt nichts irgendwie, was einem Bachelor oder so entspricht, womit man dann eben zum Beispiel auch weiterführend studieren kann. Aber gibt es schon durchaus auch. Kommt natürlich darauf an, wo man letztlich arbeiten will, ob das einen im Lebenslauf weiterbringt oder nicht. Genau. Ja. Was es auch gibt, sind aber natürlich Bildungsangebote, die kostenlos sind, bei denen man sein Wissen ganz deutlich im Bereich Cybersecurity erhöhen kann, die auch nichts kosten. Also PicoCTF zum Beispiel ist so eine spielerische Lernplattform, bei der man Sicherheitsprobleme irgendwie kennenlernt und sich in so kleine drapierte Systeme reinhackt. Das finde ich zum Beispiel sehr sinnvoll, dass man das mal gemacht hat. Und da gibt es eben mehrere solche Plattformen, Hack the Box zum Beispiel auch, die man sich als Cybersecurity-Interessierter angucken könnte.
Lass uns dazu eine Extra-Folge machen.
Ah, ja.
Das fände ich ganz interessant, oder? Mhm. Also wenn wir drüber sprechen können, was ich mir noch draufschaufeln kann, wenn ich schon eine Ausbildung habe, wenn ich nicht nochmal ein Studium dranhängen will, wie ich mich da verbessern kann, oder?
Ja, ist ein gutes Thema.
Interessant.
Genau, ist
ja.
ein gutes Thema. Mhm. In Summe hoffe ich, dass wir den kommenden Erstis ein paar Sachen mitgegeben haben. Ach ja, vielleicht das ist noch. An den Ersti-Veranstaltungen unbedingt teilnehmen. Erstsemester-Rallye und so Zeug, oder? Also das ist,
ja,
ich meine das ernst.
Auf jeden
nicht,
Fall.
Da geht es ja nicht drum, um den Quatsch, den du da machst, sondern dass du deine Kommilitonen kennenlernst, mit denen connectest. Ne? Ihr tauscht Handynummern aus und trefft euch im Discord oder so. Mhm. Dass man eine Clique findet, dass man findet, wo sind Leute, die sind mir gleichgesinnt, mit denen man das als Team irgendwie bewältigen kann. Und dann läuft das, glaube ich, auch.
Ja. Ja, guter Punkt.
Ja, gut, dann haben wir hoffentlich euch ein paar Sachen mitgegeben und ich wünsche euch natürlich den allergrößten Erfolg im Oktober, wenn es losgeht. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, Reinhold.
Nicht wirklich.
Habe ich noch so ein kleines Quiz für dich.
Okay. Nur was habe ich gesagt? Mein Studium ist wie viele Jahre her? Nee.
Aber das sind diesmal sogar auch Freitextfragen für dich.
Okay.
Also, was versteht man in der Netzkultur-Studiumskultur unter dem Begriff Eternal September, also der ewige September?
Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört.
Okay, dann musst du dir was ausdenken.
Ja, genau, und das zwar, doch klar, jetzt fällt es mir wieder ein. Mhm. Das ist die Zeit, die einfach einem so, wie soll man sagen, so schwer fällt, die zu überbrücken, weil das Studium beginnt ja dann im Oktober. Und dieser September, in dem man dann einfach nichts macht und nicht mit Bildung und mit Lehre und so weiter zu tun hat, das ist einfach so leer. Das ist der Eternal September.
Das ist eine wunderschöne Interpretation, leider halt komplett falsch. Was? Also das ist aus dem Usenet-Kontext kommt das, der Begriff. Und es war so, dass in den USA fängt das Studium typischerweise einen Monat vorher an, im September eben. Mhm. Und es war so, dass immer im September, das war zu einer Zeit, als noch nicht jeder einen Internetanschluss zu Hause hatte. Und immer zum September kamen die Erstis an die Unis und hatten dann Internetzugriff das erste Mal und haben halt, sage ich jetzt mal, das Usenet unsicher gemacht und da mega dumme Fragen gestellt und die Netiquette nicht gelesen und du hast sie nicht gesehen. Das hat immer die Usenet-Leute ziemlich aufgeregt. Ne? Ah ja, es ist September, die Erstis sind wieder unterwegs, so quasi. Ne?
Ah, ja.
Und irgendwann hatte halt jeder im Endeffekt einen Internetanschluss und dann gab es halt auch Dienstleister, die Usenet für alle kostenlos frei verfügbar gemacht haben. Und dann hieß es, okay, das ist jetzt der ewige September. Es kommen quasi immer neue Leute, die nicht sich an die Forumsregeln, sage ich jetzt mal, halten und unser Zeug voll spammen und so. Es gibt sogar einen Usenet-Dienstleister, der heißt Eternal September, aus genau dem Grund.
Hm, ja. Okay, ja. Nee, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Spannend, ja.
Ja, okay, also 0 von 3 bisher. Oh. Wie alt war der jüngste Informatikstudent Deutschlands?
Da würde ich sagen 10 Jahre.
WTF, Reinhold? Okay, nee. Also ganz so hart ist es nicht. Der war 14. 14.
Der war bei uns.
Das ist, was?
Der war bei uns.
Bei euch war dann der 10-Jährige.
Nee, bei uns war wirklich ein ganz, ganz junger. Ja, nee, nicht 10 Jahre, aber auch ein super
echt?
Junger. Ja, ja, ja.
Hm? Also ich finde es ganz schön abgefahren. Also wenn du denkst, dass du durch die Schule so durchbrausen musst und dann, ja, krass.
Ja, wenn es geht, geht's halt, ne?
Ja.
Weißt du mehr von dem?
Ja, weil Spiegel Online hat über den geschrieben. Ach wenn so. Du danach suchst, findest du immer denselben. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil ich weiß jetzt nicht, dem wird das vielleicht auch irgendwie unangenehm sein. Langsam, ja. Der hat zum Wintersemester 15, 16 angefangen, aber hat Informatik studiert, ist vermutlich jetzt auch fertig. Ja, nee, aber Reinhold, das sind 40% Abweichung. Damit ist die Frage leider auch als falsch zu werten.
Das war sehr nah dran.
Ja, das ist nicht mehr im Rahmen der Toleranz. Und die letzte Frage: Wie viele Seiten hatte die längste Promotion der Welt?
In Informatik?
Nee, das war ein Historiker, der in Deutschland allerdings an der Uni Konstanz geschrieben hat.
Also da gibt es ja eine Obergrenze, oder? Also okay, weiß nicht, ich glaube, es gibt Obergrenzen inzwischen, ja?
Nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Obergrenze gibt.
Kannst du mir einen Tipp geben, in welchem Jahr das war?
Nee. Ja, weiß ich nicht.
Also in Geschichte, okay, der hat er wahrscheinlich irgendwie 1200 Seiten zusammengebastelt.
Ah, das ist leider auch falsch. Ah, das waren 2654 Seiten über die Entwicklung des Segelsportes.
Was?
Ist so. Aber er hat nur die gekürzte Variante eingereicht. Die hatte dann irgendwie 200 Seiten weniger oder so. Aber es ist im Guinness-Buch der Rekorde offenbar.
Und wer hat sich das durchgelesen? Oh mein Gott.
Also ich möchte auch nicht Erstgutachter sein, ey.
Aber gibt es da nicht wirklich Obergrenzen?
Nee, nicht wirklich.
Bei Bachelor, Masterarbeit?
Ja, schon, da schon. Oder?
Da
ja.
schon. Aber bei der Promotion nicht?
Also wenn dir dein Doktorvater eine setzt, dann gibt es eine.
Okay.
Aber wenn der sagt, ey, mach doch mal 2654 Seiten, dann kannst du die auch machen. Nee, bitte einmal noch kürzen. Ja, okay, dann nehme ich da 400 raus.
Aber das war jetzt näher dran, finde ich. Was habe ich gesagt? 1200, ne?
Ja, leider. Das ist nur die Hälfte. Das ist auch als falsch zu werten. Ich habe da, also laut meinem Chart, ich bin da an die Regeln gebunden. Ich mache die Regeln nicht, Reinhold. Ich befolge sie nur.
Na gut.
Also, so zusammenfassend, sehr schön. Sehr schönes Quiz, hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und es waren ein paar Tipps dabei. Und nicht nur irgendwie so Gelaber von zwei alten Männern, die über ihr Studio sinniert haben. Lasst uns doch bitte gern irgendwie eine Sternebewertung auf eurer Podcast-Plattform da und diskutiert mit uns gerne auf Reddit in r/CSE-Podcast oder schickt uns eine Mail an mail@cybersecurity-entschlüsselt.de. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten. Reinhold, dann dir noch einen schönen Abend.
Danke dir auch, Jenna. Mach's gut. Ciao.
Ciao.